Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Einen wunderschönen guten Tag wünscht der Computer Club 2. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind, hoffen, dass Sie viel Spaß haben und glauben, dass wir doch Sachen gefunden haben, die hoffentlich auch Sie interessieren. Aber da ist noch jemand auf der anderen Seite.
Ja, und der will verraten, dass das die Folge 409 ist. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite hier in die Runde für jeden, der zuhört, heute, später, irgendwann. Und tschüss. Nee? Tschüss heißt
ja, Moment,
nur...
Moment, ganz langsam, da fehlt noch ein bisschen.
Wollen wir tatsächlich jetzt noch eine halbe Stunde hier ranhängen?
Ja.
Gut, jetzt alles klar. Machen. Ich bin überredet, dann fang bitte an.
Ja, ich habe meine Geschichte überschrieben. Kriminell wider Willen. Hört sich schlimm an, ne? Aber es ist leider so, dass die Mehrzahl der deutschen Unternehmer gegen das Bundesdatenschutzgesetz verstoßen, ohne es wirklich zu wollen oder zu wissen. Es gibt das Bundesdatenschutzgesetz, das regelt die Weitergabe personenbezogener Daten. Das heißt, immer dann, wenn man mit einer natürlichen Person zu tun hat, dann greift das Bundesdatenschutzgesetz. Davon sind natürlich viele Unternehmen betroffen, fast alle, wenn man ehrlich sind. Zum Beispiel, wenn ein Unternehmen, ein Online-Shop mit End-Usern zu tun hat, also mit Endverbrauchern zu tun hat, oder wenn man an Leistungen an eine juristische Person verkauft, die keine juristische Person ist. Das hört sich wieder toll an, das ist rechtsdeutsch. Also zum Beispiel an einen Freiberufler, an einen Architekten, an einen Ingenieur. Der hat zwar eine Firma, ist aber trotzdem eine Einzelperson.
Also per Definition hat ein Freiberufler keine Firma oder ein Einzelkaufmann oder sonst was. Das wird zwar oft verwechselt, aber der hat keine Firma. Der ist
hat ein Gewerbe. Ja, hat ein Gewerbe.
Oder Freiberufler, der wiederum kein Gewerbe hat.
Ja, gut. Ist aber eine natürliche Person.
Genau.
Soweit gibst du mir übrigens noch recht.
Gut. Ja.
Und dann gibt es noch die umgekehrte Sache, das sind Firmen, die Leistungen bei Lieferanten einkaufen, die auch keine juristische Person sind. Also wenn ich meinen Architekten beschäftige zum Beispiel, dann kaufe ich ja Leistungen bei ihm ein. Oder ich habe einen kleinen Handwerker, der als alleine arbeitet, der den Wasserhahn repariert, kaufe ich Leistung bei ihm ein. Und die Daten, die in dem Zusammenhang anfallen, unterliegen dem Datenschutz. Und dann gibt es natürlich noch was bei großen Unternehmen, die sagen, wir haben natürlich nur mit anderen Firmen zu tun. Von daher haben wir das Problem nicht. Aber die haben Mitarbeiter beschäftigt. Diese Mitarbeiter können sich auch manchmal nicht so behandelt werden. Diese Mitarbeiter sind natürliche Personen. Und alle Daten, die da im Zusammenhang mit anfallen, sind vom Datenschutzgesetz geschützt. Deswegen heißt es ja auch Datenschutzgesetz. Also im Prinzip sind alle Firmen, die irgendwas zu tun haben, mit dem Datenschutzgesetz konfrontiert. Und die verantwortliche Aufsichtsbehörde wird doch schon dann aktiv, wenn ein Verdachtsmoment besteht. Also das kann ziemlich schnell sein. Und wenn zum Beispiel Firmen versäumen, der geeigneten Stelle, der zuständigen Stelle zu benennen, wer der Datenschutzbeauftragte ist. Denn als Firma braucht man einen Datenschutzbeauftragten. Das muss jetzt kein Festangestellter sein. Es gibt auch Dienstleister, die das machen, die übrigens meist natürliche Personen sind, also auch dem Datenschutzgesetz unterliegen, die Verträge mit denen. Aber die achten dann darauf, ob in den Firmen das wirklich eingehalten ist, ob die rechtlichen Bedingungen eingehalten werden. Es gibt zum Beispiel, nehmen wir mal nur ein paar technische Punkte, die jedes Unternehmen beachten soll. Zum Beispiel Zugriffskontrollen. Wer darf auf welche und unter welchen Umständen auf welche personenbezogenen Daten zugreifen? Das kann sogar schon das Telefonbuch betreffen. Aber noch schlimmer ist es, dass zum Beispiel Personalakten irgendwo liegen. Wer darf in diese elektronischen Personalakten einsehen? Es gibt Gehaltslisten. Wer darf in diese Gehaltslisten einsehen? Da müssen Zugriffskontrollen eingebaut sein. Und die müssen auch überwacht werden. Die Verschlüsselungslösungen müssen nach dem aktuellen Stand der Technik sein. Wenn man also eine alte Verschlüsselung hat, die leicht auszuhebeln ist für Daten, dann gilt das als Verschutz gegen das Datenschutzgesetz. Das betrifft vor allen Dingen, wenn man Daten transportiert. Ganz einfaches Beispiel. Man hat die Gehaltsabrechnung ausgelagert zu einem Dienstleister, was ja ganz gerne geschieht. Es gibt Firmen, die haben sich spezialisiert auf Gehaltsabrechnungen. Und die schicken ihre Daten irgendwann in die Firma rein. Ich kenne sogar Fälle, da werden noch USB-Sticks geschickt. Jetzt stell dir mal vor, Wolfgang, dieser USB-Stick geht verloren und die Daten darauf sind nicht verschlüsselt. Schon ist die Firma, hat ihren Datenschutz Verstoß begangen und hat sich strafbar gemacht. Und was auch passieren muss, alle Vorgänge müssen protokolliert werden, damit im Schadensfalle genau festgestellt werden kann, wer wann was falsch gemacht hat oder wer wann auf die Daten zugegriffen hat. Dann ist natürlich ganz klar, es muss ein effektiver Dienst, effektive Software gegen Schadsoftware installiert sein. Ist kein Virenscanner installiert, begeht man ein Datenschutzvergehen. Muss man sich mal vor Augen halten. Und was denn auch noch ist, Cloud-Dienste. Ist ja sehr modern, alles in die Cloud zu verlagern. Es ist billig, also die Kosten, die Infrastrukturkosten fallen weg. Man braucht keine eigene Hardware, man braucht die Software nicht zu pflegen. Das macht alles irgendwo die Cloud. Wenn der Server aber jetzt in den USA steht, wenn man das also nicht kontrollieren kann, verstößt man gegen die Datenschutzbestimmungen, weil die Bestimmungen in den USA, jetzt mal abgesehen von unseren Freunden der NSA, die Datenschutzbestimmungen in den USA sind anders als unsere, da dürfen also, oder in England, da dürfen die Verwaltungen auf die Daten zugreifen. Die können reinkommen und können sagen, jetzt bitte zeig uns die personenbezogenen Daten, was in Deutschland nur mit einem richterlichen Beschluss geht. Also hat man einen Cloud-Dienst, der die Daten in den USA speichert oder in England speichert oder weiß Gott wo speichert, man weiß das oder man hat das nicht vertraglich abgesichert, macht man sich eines Datenschutzverstoßes unter Umständen schuldig. Wie gesagt, die Behörden können schon bei Verdacht aktiv werden und ganz billig ist das auch nicht. Das können Bußgelder bis zu 300.000 Euro sein. Das ist also für eine kleine Firma schon richtig viel Geld, für eine große tut das auch weh. Und es kann sogar so weit gehen, dass der IT-Leiter oder der Geschäftsführer persönlich zur Haftung persönlich haften muss, zur Verantwortung gezogen wird, Dankeschön, und die Folgen davon persönlich tragen muss. Mhm. Im schlimmsten Fall also selber seine Geldstrafe zahlen muss oder ersatzweise Haftstrafe antreten muss. Also auch kleine Firmen sollten darauf achten, dass die deutschen Datenschutzbestimmungen sehr gut sind und die europäischen, das ist europäisches Recht, und dass man versucht, da nicht gegen zu verstoßen, dass man also irgendwo weiß, wo der Datenschutzbeauftragte ist und dass man diese einfachen Lösungen, die wir gerade gesagt haben, Zugriffskontrollen und sowas, die an sich selbstverständlich sein sollten, dass man die wirklich vernünftig implementiert hat. Andernfalls kann es sehr, sehr teuer sein.
Wenn ich so in mein direktes Umfeld sehe, und schau mir da so einige Verwaltungen an, egal ob das nun die Wasserwerke sind oder Müllabfuhr oder diese ganze Kram. Ich habe noch niemals irgendwelche Zugänge gesehen. Und wenn man da nachfragt, hier, hör mal, wie war das so und so und das, das gibt es alles gar nicht. Das ist so, wie man das früher gemacht hat, mit Kartei. Da hat eine Karteikarte rausgezogen, wieder reingesteckt, war es fertig. Genauso ist es ja auch bei Ärzten. Wie sensibel sind diese Daten und wie bei größeren Praxen, wie wird da durcheinander gemacht, dass da Arzthelfer, Helferinnen und so weiter in die Daten hineingehen, gucken, machen und so. Und sie haben ja dann und sie waren da und in Apotheken, da werden Register geführt, was du für Arzneien hast und die gucken natürlich dann auch, wenn sie verantwortlich arbeiten, nach, ob es da irgendwelche Wechselwirkungen und sonst was gibt. Wenn man sich überlegt, wie komplex diese Verstrickungen und diese Geflechte sind, es ist aus meiner Sicht heute überhaupt nicht machbar, all diese Auflagen, all diese Forderungen wirklich immer und vollständig zu erfüllen. Und in vielen Bereichen, und das ist eigentlich das Schlimmste, und da komme ich auf den Eingangssatz von dir zurück, wissen die Leute gar nicht, dass sie gegen Datenschutzgesetze verstoßen, und zwar wie massiv sie dagegen verstoßen. Das ist kein böser Wille, sondern das ist einfach nur eine Überforderung derjenigen, die damit zu tun haben.
Das ist wohl richtig. Übrigens, die Karteikarten, die du erwähnt hast, unterliegen auch den Datenschutzbestimmungen. Mhm. Wenn die offen rumstehen, ist das ein Verstoß.
Ja. Naja. Wollten wir mal einen Anstoß geben. Man könnte ja vielleicht die Daten auch verstecken, ne? Aber naja.
Ja.
Ich wollte eigentlich irgendwo doch ein bisschen was anderes machen. Der Peter Kamantik von Socuri, der hat da letztens darüber berichtet, dass da etwas entdeckt worden ist, und zwar, dass in Bilddateien, hier ganz speziell in PNG-Formaten, da Daten drin sind, die man wieder auslesen kann und die Schadsoftware darstellen könnten. Also es sind also iframe-Injections verwendet worden, und da ist man dann in der Lage, wenn man eine solche Datei, zum Beispiel ein Bild aus dem Internet herunterlädt, wo so etwas drin versteckt ist, dass man das dann anschließend einfach wieder per JavaScript oder so etwas auslesen kann und diesen Schadcode dann ausführen und starten kann. Da viele Schutzsoftware aber nun gar nicht in die Bilder hineinguckt und sagt, das ist eh nur ein Bild, da kann ich ja nichts weiter erkennen. Und wenn, dann ist es Zufall und dann war es ein Fehlalarm. Ist das eine gefährliche Masche? Und man sollte wirklich darüber nachdenken, ob man einfach von irgendwelchen Quellen, die dubioser Natur sind, etwas herunterlädt, ohne ein gewisses Grundvertrauen zu haben, zu sagen, also der, das ist ein Bild von dem und dem oder das und das, da wird nichts drin sein, sondern wenn man einfach irgendwelche angebotenen Bilder schweinlicher Art oder sonst was, die man irgendwo findet, herunterlädt, Vorsicht, da könnte was Böses dabei sein. Also auch Bilder haben längst ihre Jungfräulichkeit verloren und sind nicht mehr das, was sie früher mal war. Ausgedruckt, kein Problem. Aber solange sie digital im Computer sind, sind Probleme möglich. Nicht zu erwarten, aber möglich.
Ja, das ist bei allen digitalen Sachen so. Ich werde nie vergessen, wie James Gosling, Erfinder von Java, mir damals sagte, seine Programmiersprache wäre absolut sicher, die wäre so gebaut, da könnte es keine Schwachstellen geben. Der war fest davon überzeugt. Dabei ist Java heute eine der viel genutzten, also es gibt ja laufende Updates, Oracle gehört das ja mittlerweile, die gehen da sehr sorgfältig mit um, sobald die etwas erfahren, versuchen sie Abhilfe zu schaffen. Aber auch die ist nicht sicher, die Programmiersprache. Da konnte der James, der konnte damals so überzeugt davon sein, wie er wollte. Anscheinend geht das nicht. Oder wir haben früher mal gesagt, wenn eine Software fehlerfrei ist, ist sie überaltert.
Genau. Ja, ist aber wirklich wahr. Ja, aber was ist eigentlich sicher? Ich habe da etwas gehört, da habe ich mir vorher überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Da bin ich noch nie mal darauf gestoßen. Und da fand ich eine Notiz, dass im Jahr 2013 mehr als 150 Millionen gefälschte Mobiltelefone verkauft worden sind weltweit. Und dass das nur ein Teil ist, weil die Dunkelziffer mit Sicherheit viel höher ist, wahrscheinlich ein Mehrfaches davon beträgt. Diese sogenannten Handys, die gingen in aller Regel den ganz offiziellen Weg. Also über Versandhandel, über Einzelhandel oder so da, wo man diese Dinger eben verkauft oder kauft. Und oft genug waren die Fälschungen so gut, dass es dem Käufer gar nicht aufgefallen ist. Es sind meist nur irgendwie Kleinigkeiten. Da ist ein Aufkleber schief oder irgendetwas anderes oder irgendwo ist es eine Ecke nicht so ganz sauber gearbeitet oder so. Nur innen drin sind diese Telefone in aller Regel minderwertig. Das Material, die Chips und so weiter, all das ist minderwertig. Ebenso sind Schadstoffkonzentrationen sehr oft in diesen Geräten, Gehäusen und so weiter viel höher, als sie sein dürften, als sie bei richtigen Geräten ist. Dann hat man da kopierte E-Mail-Nummern drin, die also normal einzigartig sein sollten und also demzufolge auch ungültig sind. Ja, und wenn man sich das überlegt, dass in Indien 20% aller Mobiltelefone gefälschte Telefone sind, Na gut, Indien ist ein Land, da ist das Geld nicht so reichlich verteilt und da greift man natürlich zu billigen oder sehr billigen Waren und Produkten. Und da fällt das natürlich auf fruchtbaren Boden. Nur die Umsatzeinbuße liegen mindestens bei 1,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2013, welche die regulären Hersteller dadurch hatten, dass sie eben ihre Telefone nicht an die Frau oder den Mann gebracht haben, weil die gefälschte gekauft haben. Muss man sich überlegen. Also für mich war es eigentlich neu. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass ich möglicherweise, wenn ich ein neues Telefon kaufe, auch an ein gefälschtes geraten kann.
Das hatte ich auch noch nicht gehört. Das ist Wahnsinn. Das sind ja Zahlen. Das ist ja mehr als dein Taschengeld.
Jetzt untertreib mal nicht.
Du bist doch ein alter Arduino-Mann, Fan. Bastler.
Wenn du das alt weglässt, sage ich ja.
Du bist doch ein Art, ja, seit alten Zeiten, seit hier immer schon.
Gut,
seit
danke.
Immer schon. Ich meinte nicht die Anzahl der Jahre. Könntest du dir vorstellen, so einen Arduino Pro Mini zu drucken?
Arduino Pro Mini zu drucken? Ja, kann ich, ja.
Jetzt nicht mit dem 3D-Drucker, es gibt eine andere Sache. Und zwar, es gibt in den USA durch Kickstarter eine Entwicklung, einen sogenannten Circuit Scribe. Das ist ein Stift, wie, ähnlich wie ein Kuli oder wie ein Füller. Mit dem kann man Leiterbahnen zeichnen. Handelsüblich nimmt man ja Leitsilber, das dauert aber relativ lang, wenn man Leiterbahnen reparieren will, Entschuldigung. Oh, dies trocknet aber relativ langsam und dieser Circuit Scribe trocknet relativ schnell. Gut, hat sich jetzt einer gesagt. Jetzt nehme ich mir einen Arduino Pro, das ist ja quelloffen, das Design, das kann man sich so machen. Hat sich den Stift genommen, hat den mit etwas Klebeband, wirklich mit Klebeband, an einen Plotter angeklebt. Hat sich die Schaltungsentwurfsoftware Eagle etwas als Hilfe genommen, hat einige Änderungen am ursprünglichen Layout gemacht und der Plotter zeichnet nun die Linien, die Leiterbahnen im Prinzip auf ein Fotopapier. Hinterher kommen dann SMB-Bauteile drauf in der 1206 Baugröße. Die werden dann mit einem leitfähigen Kleber an den Stellen zwischen die Leiterbahnen geklebt. Das Ganze hat er gemacht, wie gesagt, auf Fotopapier und hat die Papierplatine in Betrieb genommen und siehe da, er hatte aus Papier sich einen Arduino zusammengebaut. Den das wäre doch mal was. Oder ein engagierter Hobbyist.
Ja gut, das ist doch ungefähr das Gleiche, ja.
Ist doch ein wunderschönes Bastelprojekt.
Ja, das ist einfach nur irre. Ja, aber das erinnert mich an etwas. Ich bin vor irgendwann so 20 Jahren oder sowas mal bei einer Pressereise in England gewesen. Und da hat mir Epson damals auch etwas gezeigt und heimlich versteckt und so. Die haben damals ihre Tintenstrahldrucker umgerüstet gehabt und haben mit leitfähiger Tinte schon damals Schaltungen auf Papier gedruckt und haben dann auch da irgendwie Halbleiter drauf gemurkst, wie auch immer. Gut, da ist nie was draus geworden und wenn ich mir überlege, wie groß so ein Arduino ist oder wenn ich mir irgendeinen anderen einen modernen Prozessor nachbauen wollte, einen i7 oder wenn es nur ein Pentium wäre, die Millionen PN-Übergänge da zu drucken oder da anschließend drauf zu kleben. Aber für einfache Sachen wäre das doch eine schöne Geschichte. Irgendwelche Muster, ein Tannenbaum, ein Blumenstrauß und dann LEDs da drauf. Und wenn man die auch noch drucken könnte, wer weiß. Drucken ist ja nun ein Thema, da sind wir noch lange nicht durch. Da kommt noch sehr viel.
Es gibt die Versuche, LEDs zu drucken. Also OLEDs, leuchtfähige LEDs zu drucken, organische LEDs zu drucken. Genauso wie es denn mittlerweile recht leistungsfähige Fotofolien gibt. Also Photovoltaik-Folien, die man auch auf normale Folie druckt und dann irgendwo ausspannen kann. Die haben im Moment ungefähr die Hälfte der Leistung der Silizium, aber man ist ja, der Siliziumzellen, aber man ist ja gerade erst am Anfang. Außerdem hat man kaum Abfall dabei.
Druck mir mal eine Geburtstagskarte mit so einem Blumenstrauß aus farbigen LEDs auf einem DIN A4-Blatt oder so. Wäre doch.
Ja, mach den Rest zu Fotozellen. Ja. Und sobald dann irgendwo das Licht angeht, fängt der Baum an zu leuchten.
Tja. Hört sich an wie Spinnerei, aber es ist schon in den Bereich des Möglichen gerückt in den letzten Jahren. Spinnerei habe ich immer HD Plus gehalten. HD Plus, also HD, wir wissen ja, dass die öffentlich-rechtlichen Sender in der Regel, ich glaube mittlerweile wohl alle in HD ihre Sendungen da aussenden. Und wenn man einen neuen Receiver oder Fernsehgerät kauft, dann hat man in aller Regel zwangsweise so eine HD oder HD Plus Karte dabei, eine Decoderkarte, die man da reinschieben muss. Und dann werden die Sender, in der Regel Bezahlfernsehen, also hier Werbefernsehen oder sowas, wobei die Öffentlich-Rechtlichen sind ja auch mittlerweile Werbefernsehen und in der werbefreien Zeit machen sie Sponsoring, ist für mich das Gleiche. Aber okay, wir wissen, wovon wir sprechen. Das eine sind die Öffentlich-Rechtlichen, das andere sind diese, wie sagt man denn dazu? Weiß ich gar nicht. Also diese reinen Werbesender. Dann kann man dann diese Werbung und diese oft sehr minderwertigen Sendungen, die ich da so ab und zu mal zu Gesicht bekomme, in HD sehen. So, nach einem Jahr läuft so eine Karte dann ab und fängt dann vorher schon an zu nerven mit irgendwelchen Einblendungen. Hier musst du Update kaufen in nur 14 Tagen oder 3 Wochen oder was weiß ich auch immer. Und dann kannst du den Sender nicht mehr sehen. In der Regel haben die ja auch eine Version, die nicht in HD sendet. Und da kann man das weitergucken. Den Unterschied sehe ich in aller Regel nicht. Denn die Qualität der Sendungen wird ja nicht besser, nur dadurch, weil das Bild ein bisschen schärfer wird. Jetzt kommt aber etwas auf uns zu. Nachdem alle Leute, die in den letzten Jahren so ein HD-Dingen da gekauft haben, beglückt wurden mit einer kostenlosen Karte, die nach einem Jahr abläuft und hätten dann für 50 Euro ein Jahresupdate kaufen müssen. Das wird jetzt erhöht im Mai auf 60 Euro. Ist ja schon ein bisschen was, einfach so mal 20% draufzuhauen. Okay, dafür gibt's dann 19 HD-Sender. Und dann noch etwas ganz, ganz, ganz Tolles. Meine alten Videorekorder, ich habe hier noch einen neben mir stehen am Tisch, den muss ich noch reparieren, der ist kaputt, aber da kamen so Bänder rein. Da war es doch ganz selbstverständlich, dass man da Vor- und Rücklauf und sowas machen konnte. Bei diesem digitalen Krempelkram, den wir da heute haben, geht's im Prinzip auch. Aber wenn man von einem solchen HD-Plus-Sender aufnimmt, dann werden Schweinereien mit aufgezeichnet. Die sagen dann bei der Wiedergabe, du darfst die Werbung nicht überspringen. Das geht einfach nicht. Du kannst nicht vorspulen und sowas. Oder zurück. Und das ist einfach nicht drin. Und das ist jetzt bei der teuren HD-Plus-Version ab Mai, fällt das weg, bei Pro7 Sat.1. Und da wird die Vorspulsperre aufgehoben. Allerdings nur für zertifizierte Receiver. Das sind also dann neuere Geräte. Die müssen wahrscheinlich mit irgendeiner Art dann wieder mit dem Sender kommunizieren können. Ich weiß nicht, was da wieder für eine Schweinerei dahinter steckt. Aber auf jeden Fall eine ganz tolle Sache, was mein uralter Videorekorder konnte, kann man dann für 60 Euro im Jahr auch mit den neuen Sachen. Man kann einfach vorlaufen lassen, wenn Werbung kommt. Oder irgendwie etwas anderes. Übrigens, das ist ja keine zusätzliche Fernsehgebühr oder sonst was, diese 60 Euro pro Jahr, sondern das ist eine technische Servicepauschale. Also kein PTV. Man muss zwar bezahlen, um in HD Plus sehen zu können, aber es ist nur eine technische Servicepauschale. Ja, die Werbefuzzis, die sind schon sehr kreativ. Denen fällt immer wieder was ganz, ganz Tolles ein. Nur mich können Sie damit nicht locken. Den Quatsch, der da bei den vielen Sendern gesendet wird, den muss ich mir nicht noch in HD ansehen.
Den Linux-Leuten fällt auch mal was Neues ein. SUSE arbeitet gerade an einem Paket KG-Raft heißt das. Und zwar soll man damit den Linux-Kernel zur Laufzeit patchen können. Also wenn neue Sicherheitsupdates kommen, kann man die einspielen, ohne dass das System neu gestartet werden muss. Du als alter Unix-Mann sagst ja, ist doch nichts, gibt's schon seit ungefähr 6 Jahren. Das
Denk
Ding
heißt
Casplice, ja. Die Firma, die hinter Casplice steht, ist 2011 von Oracle übernommen worden. Und die haben nichts anderes zu tun gehabt, als die Entwicklung dieses Open-Source-Werkzeugs zum Erliegen zu bringen. Gibt es nicht mehr. Bisher läuft das Upstack-Angebot von Oracle. Das kann man denn für Red Hat Linux nehmen, muss es allerdings bezahlen. Für SUSE gibt es das gar nicht. Und deswegen soll dieses Cargraft entwickelt werden und soll dann das Patching, das Live-Patching, die SUSE-Version ermöglichen. Wenn es dann es mal schafft, in den Kernel reinzukommen, das ist auch zweigeteilt. Einen Teil im Kernel und einen Teil ist außerhalb als Serviceprogramm, um die Patches zusammenzustellen. Wenn es dann mal in den Hauptkernel integriert werden sollte, das soll ja Open Source sein, dann könnte das für jede beliebige Distribution genutzt werden. Und das war, was Casplice früher konnte, wird dann eben K-Graft wird das wahrscheinlich ausgesprochen, auch für alle Distributionen können. Dann halte ich dir die Daumen, dass das geht, damit du auch deine Linux-Version jederzeit aktualisieren kannst.
Eins noch
für Serverbetrieb ist das wichtig.
Ja, noch etwas will ich unbedingt loswerden, und zwar etwas ganz, ganz, ganz Tolles. Obo Sørensen ist ein Däne, der hatte beim Unfall seine linke Hand verloren. Und jetzt hat ihn ein Schweizer Wissenschaftler, eine Gruppe um einen Schweizer Wissenschaftler, die Lifehand 2 verpasst. Das ist eine künstliche Hand, also eine bionische Handprothese. Das ist noch nichts Besonderes. Die kann er wirklich mit Gedanken über seine alten Muskelsignale steuern. Aber in dieser bionischen Hand werden die Kräfte gemessen, die über diese künstlichen Sehnen ausgeübt werden. Und die werden wiederum als elektrische Signale erstmal umgewandelt von einem kleinen Prozessor in nervenkompatible Signale, sodass Nerven die verstehen können. Und dann werden sie an seine Armnerven, an zwei der Hauptarmnerven, wieder angekoppelt, an den Nervus medianus und den Nervus ulnaris. Und damit war dieser Mann in der Lage, innerhalb von 3 Wochen Einübungszeit die Hand zu bewegen und zu fühlen. Er konnte die Kräfte fühlen. Man hat ihm die Augen verbunden und er konnte dann Gegenstände greifen, konnte fühlen, wie fest er sie greift, konnte sie ertasten, konnte erkennen, welche Gegenstände das waren, die er dort gefühlt hat. Leider, das hat ihm auch sehr leid getan, mussten diese sehr feinen Elektroden, die dann notwendig waren, die wurden übrigens an der Uni Freiburg entwickelt, wieder ausgebaut werden. Es gab gesetzliche Grundlagen, dass man das nur in bestimmte Zeit machen darf und so, weil das noch nicht zugelassen ist und so weiter und so weiter. Also, er hat gesagt, die sensorische Rückmeldung war unglaublich. Ich konnte Gegenstände fühlen, die ich 9 Jahre nicht fühlen konnte. Und es hat ihm sehr, sehr leid getan, dass er diese Hand wieder abgeben musste, aber er hofft, dass es eines Tages so weit ist, dass nicht nur er, sondern dass alle Leute, denen Gliedmaßen fehlen, solche künstlichen Gliedmaßen bekommen können, mit denen sie dann auch fühlen können und dann wieder wirklich in der Welt angekommen sind, an der Welt teilnehmen können. Technik vernünftig eingesetzt, das finde ich also wirklich toll.
Einfach nur klasse, sowas. Das macht Freude, sowas zu hören.
Ja, wer dazu etwas mehr wissen will, in der Fachzeitschrift Science Translation Medicine ist das veröffentlicht worden. Man möge im Internet suchen, ist aber ein sehr schwer verständlicher Artikel, auch in Englisch. Gut, oder nach dem Sørensen suchen, mit dem S und dem kleinen durchgestrichenen Ö, was man über Alt-GRO auf der Tastatur erreicht. Da kann man auch was finden. So, Das war's eigentlich. Jetzt kann man bei YouTube noch unsere Fernsehsendungen und unsere Audiosendungen finden und in unserem Shop kann man noch viele Shop-Artikel finden und uns kann man nächste Woche wiederfinden.
Und vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
Und den Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.